Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der da kommt und der da war, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, der Vers zur Predigt steht in 1. Petrus 5, Vers 8 und 9, also lautend: Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Herr, das wollen wir gerne tun, aber ohne deine Hilfe können wir nichts und sind wir nichts. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du uns jetzt hier zur Seite stehst. Amen. Faszination des Bösen oder Jesus und die Faszination des Bösen. Wenn ihr mal zurückdenkt, die meisten von euch können ja die letzten 20 Jahre noch überblicken. Jetzt gucken wir mal 20 Jahre zurück. Da gab es kein Halloween, da gab es Kürbisse, aber keine ausgehöhlten Kürbisse mit der Kerze drin. Da gab es das alles überhaupt noch nicht. Und da kann man sich nur wundern. Wundern, wie schnell man etwas transportieren kann, von Amerika hierher. Das ist einfach rübergeschwappt von Amerika und ist bei uns so verbreitet heute. Bei uns klingeln dann pausenlos die Kinder an der Tür und wollen dann Süßes oder Saures. Na, wir geben ihnen dann auch was und versuchen auch gleichzeitig noch was anderes zu geben, um was Positives diesem Negativen entgegenzusetzen. Aber die Sache bleibt ganz klar, man kann sich nur wundern. Worüber wundern? Über die Spielwarenindustrie. Halloween ist noch nicht mal 20 Jahre alt und es sitzt jetzt in jedem Kopf und hat längst Reformationstag verdrängt und Allerheiligen verdrängt. Also was ist das für ein Volk, das sich dermaßen bestimmen lässt und dermaßen vorführen lässt? Im Weser-Kurier stand gestern ein Artikel, der importierte Karneval. Importiert, ja, das ist zum Wundern, wirklich zum Wundern. Aber dieser Karneval, von dem wir hier reden, der bringt immerhin 200 Millionen Euro Umsatz. Das ist ja nicht ganz schlecht. So, und diesen Halloween-Boom in Deutschland initiierte vor rund 20 Jahren die Fachgruppe Karneval im Verband der deutschen Spielwarenindustrie. Dafür gab es einen ernsthaften Grund. Aus Pietät wurde 1991 während des Golfkrieges viele Karnevalsumzüge und Fastnachtsveranstaltungen abgesagt. Die Hersteller von Kostümen, Perücken und Scherzartikeln blieben auf eben denselbigen sitzen. Und bei der Suche nach Ersatz propagierten die Marketingabteilungen das amerikanische Halloweenfest mit großem Erfolg auch bei uns. Wir können jetzt einen Haufen Leute dazu zitieren. Ich zitiere nur einen einzigen, den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Der sagt, der Import von oberflächlicher Spaßkultur ist mehr schädlich als förderlich. Vor allem, wenn sie Feiertage wie Allerheiligen und Allerseelen und Reformationstag verdrängen und er befürchtet einen Rückfall in irrationalen Geisterglauben. Tja, das ist richtig. Noch ein paar Anmerkungen, trotz aller Kritik der Kirchen, und ich zähle mich dazu. Da wollen sich die Heiden, die Neuheiden und Satanisten, wie sie sich selbst nennen, den Spaß am organisierten Grusel nicht vermiesen lassen. Jedes Jahr wird es mehr und deutlicher, die Horrorutensilien werden größer und ausgefallener. Verkleidungen als Fledermäuse oder Gnome sind ebenso zu haben wie Kürbisgirlanden und Totenkopfmasken. Und allein beim größten Halloween-Spektakel auf Burg Frankenstein südlich von Darmstadt werden auch dieses Jahr wieder bis zu 20.000 Besucher erwartet. Da staunt man doch nur noch. Ich habe gar nichts gegen Kürbisse. Ein Kürbis ist ein Schöpfungsakt Gottes gewesen, etwas Gutes. Ich habe auch nichts dagegen, dass man das aushöhlt. Aber dass man das so ganz nebenbei am Reformationstag macht. Halloween statt Luthergedenktag, Heidenspektakel statt Besinnung auf das, was unseren Glauben ausmacht. Das kann eigentlich nur schiefgehen. Im Internet gibt es zum Stichwort Reformationstag, ich glaube, 145.000 Einträge. Zum Stichwort Halloween 47 Millionen. 47 Millionen. Und das zeigt uns doch nur, wie das Christentum zunehmend in Europa seinen Heimvorteil verliert. Also, ein Kommerzschlag bereitet jetzt den Gar aus für die christlichen Feste. Ist das so? Meine Frau war irgendwo einkaufen, bei Real, und da kauft dein Vater eine dieser ganz schlimmen Totenmasken, gräuslich anzuschauen. Ich habe es euch extra nicht mitgebracht, denn dafür ist die Kirche ja nicht da, dass ich hier die Gemeinde erschrecke. Ein Kind des Vaters erschreckt sich. Der Vater rennt dann mit der Maske immer auf das Kind zu und das versteckt sich hinter der Mutter und ist total erschrocken. Und meine Frau hält das irgendwann nicht mehr aus, rennt dann hin und reißt dem Vater die Maske weg. Puh, immerhin, so ist meine Frau. Und dann schreit sie ganz laut, sind denn alle verrückt geworden? Und dann sagt die Ehefrau, siehst du, ja, das war der ganze Einwand da. Also, alle Jahre wieder Kürbisfratzen, Vampirverkleidungen, Gruselpartys. Und das ist jetzt bei uns heimisch geworden. Woher kommt das überhaupt? Was hat es mit diesem neuen Interesse an Tod, Geistern und Vampiren auf sich? Und kann ich denn meine Kinder guten Gewissens zu solchen Partys gehen lassen? Ja, die einen, die führen das Fest zurück auf keltische Druiden. Andere meinen, die Bräuche hätten sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und seien ein harmloser Spaß. Wieder andere sagen, das ist nur ein Spaß der Unterhaltungsindustrie. Aber es gibt noch ganz andere Bräuche, die damit hinterstehen. Und nicht ohne Grund ist dieses Fest bei den Satanisten mit das beliebteste Fest. Alle Scheußlichkeiten, die man sich denken kann, die werden vorzugsweise an Halloween begangen. Seinen Ursprung hat Halloween in der Tradition der keltischen Druiden, das sagte ich eben schon. Der Name selbst kommt dagegen von Allerheiligen. Das wird am 1. November begangen. Und die englische Bezeichnung dafür ist All Hallows. Der Abend davor, also der 31. Oktober, ist demnach der All Hallows Even oder eben Halloween. Und die Kürbisfratze ist aber das typische Symbol. Jack-O-Lantern, wie die Laterne auf Englisch heißt, geht auf eine irische Sage zurück. Es ist die Sage von Jack, dem Schmied, der ruhelos mit einer Laterne in der Hand über die Erde wandern soll, weil ihm der Zugang zum Himmel und der Zugang zur Hölle verwehrt wurde. Und so hüllte sich Jack eine Rübe aus, stellte sein Licht hinein und zog los. Und in der Mangelung von Rüben mutierte die Laterne im Lauf der Jahre zum Kürbis, Halloween-Kürbis. Und da zeigt sich jetzt doch eindeutig, das hängt nicht am Kürbis, das hängt an der ganzen Geschichte, an all dem, was damit verbunden ist, da zeigt sich ganz eindeutig das Okkulte. Und ich rechne Halloween mit zu den okkulten Dingen dieses Lebens. Da zeigt sich das Dämonische, die Lust am Gruseln, die Faszination des Bösen. Wenn da Kinder bei uns vor der Tür stehen und sagen, Süßes oder Saures, die wissen davon noch nichts. Wie sollen sie das denn noch kennen? Wie sollen sie es unterscheiden können? Das geht alles gar nicht. Aber andere Leute wissen genau Bescheid. Und wir Christen wissen genau Bescheid. Und da kann man nur sagen, Finger weg von Halloween. Und versuchen, etwas Positives dagegen zu setzen. Ich sagte, okkult. Ich habe damit ein Wort gebraucht, das sehr groß, sehr umfassend ist und darüber müsste man mehrere Seminare nacheinander machen. Heute nur dieses dazu. Halloween ist etwas Okkultes. Das kommt aus dem Lateinischen. Occultus heißt verborgen. Das ist die Lehre vom Verborgenen, die Lehre vom Übersinnlichen, sagt der Duden. Es ist auch nicht nur ein Phänomen. Ich sage dieses ein okkultes Phänomen, weil es nur eins ist von vielen Phänomenen. Und die ganze Frage ist ganz einfach, wer steckt dahinter? Wer steckt dahinter? Das habe ich schon beantwortet eben, die Spielwarenindustrie. Aber ist es denn nur die Spielwarenindustrie, wenn alles in einen teuflischen Sog gezogen wird? Und die Bibel ist da sehr, sehr deutlich und sagt, da steckt der Teufel dahinter. Und ich weiß noch nicht, ob du daran glaubst. Hört mal erstmal einmal zu und zum Schluss können wir dann gern nochmal darüber reden. Aber ich gehe einfach davon aus, es gibt den Teufel. Ein Superintendent hatte seine Pastoren zusammengerufen und er sagte dann, liebe Amtsbrüder, wenn Sie über den Himmel sprechen, dann müssen Sie ein strahlendes Gesicht machen. Das muss man an Ihrer Mimik ablesen können. Und er fragte ein junger Kollege, und was mache ich, wenn ich von der Hölle predige? Dann können Sie so bleiben, wie Sie sind. Ja, wie müssten denn, der Scherz war ein bisschen zur Auflockerung gedacht, ja, wie müssten denn wir Christen aussehen, wenn wir über Okkultismus reden? Müssen wir dann ängstlich aussehen, überheblich, gleichgültig? Gelassen müssen wir aussehen. Wir können gelassen reden, weil auch Okkultismus nur Sünde ist, mehr nicht. Und Jesus Christus ist gekommen, um mit der Sünde aufzuräumen. Wir fürchten nicht die Hölle, sondern sie hat uns zu fürchten. Wir wollen das Evangelium predigen, damit der Himmel voll wird und die Hölle geplündert wird. Und trotzdem wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Mit dem Fürsten dieser Welt. Von dem allerdings wissen wir auch, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wörtlein, nur ein klitzekleines Wort. Jesus. Wir können dem Okkultismus mit heiterer Gelassenheit gegenübertreten. Thomas Moore hat dazu ein schönes Wort gesagt. Der Teufel, der hochmütige Geist, kann es nicht ertragen, verhöhnt zu werden. Und Martin Luther schlägt in dieselbe Kerbe und sagt, das beste Mittel, den Teufel auszutreiben, wenn er der Schrift, dem Wort Gottes, nicht weichen will, ist, ihn zu verspotten und zu verlachen. Denn Verachtung kann er nicht ertragen. Ja, also biblisch gesehen ist der Teufel auf einem Rückzugsgefecht, Nachhutgefechte. Blumhardt hat deshalb davon gesprochen, es geht um Aufräumarbeiten. Der Sieg ist entschieden. Biblisch ist allerdings auch, dass man aufpassen soll, denn man kann auch bei Rückzugsgefechten noch fallen. Als die Alliierten 1944 in der Normandie landeten, da wusste doch im Grunde jeder, dass der Krieg für Deutschland verloren war. Und trotzdem starben von 1944, August, bis Mai 1945 noch einmal genauso viele Menschen wie in den 5 Jahren vorher. Biblisch ist, dass unser König Jesus Christus gekommen ist, um sein Eigentum einzufordern. Biblisch ist zu sagen, seid nüchtern und wachet. Und unbiblisch ist es, aufgeregt, hysterisch über den Okkultismus zu reden. Und das ist ja schnell da, das sind dunkle Phänomene. Und was kommt dann da alles zusammen? Es ist unbiblisch. Wir müssen über manche Dinge auch manchmal etwas schweigen können. Wenn sich der Hysterie breit macht und wenn Kinder zur Schule gehen und packen sich ihr Holzschwert ein, weil der Teufel hinter dem nächsten Strauch wieder sitzen könnte, dann ist das auch eine Strategie der Hölle. Sie wollen dann von Jesus wegziehen. Sie wollen die Aufmerksamkeit auf den Teufel lenken. So etwas gibt's. Ich rede nur Dinge, die ich selbst erlebt habe. Dazu ein Beispiel. Eine Mitarbeiterin kommt mit einer jungen Frau und sie möchte diese Frau nicht mehr allein betreuen, sondern mich mit hinzuziehen. Und da stellte sich schnell heraus, dass dort okkulte Dinge mit im Spiel sind. Und als dann diese Frau nach unserem Gespräch zu Jesus beten will, um ihn um Befreiung zu bitten und um ihm ihr Leben anzuvertrauen, da bringt sie den Namen Jesus nicht über die Lippen. Sie sagt, dann genügt es nicht, wenn ich nur Herr sage. Und ich antworte, nein, das genügt nicht. Man soll Jesus sagen, an dem entscheidet sich alles. Und dann hat sie es getan und dann auf einmal fällt sie ohnmächtig um bei mir, beziehungsweise sie war in Trance, ist nicht Ohnmacht, und fängt dann an, den Satan anzubeten. Solche Beispiele, wie ich sie jetzt gerade erzähle, gehören nicht unbedingt zum fröhlich machenden Evangelium. Damit wecken wir Erwartungen, das macht sensationsgeil, damit rufen wir Phänomene herbei. Der Teufel kommt dann, wenn man ihn ruft, auch wenn man ihn fromm ruft. Er kommt dann auch. Deshalb unterscheidet es genau, wo ihr reden sollt und wo ihr schweigen sollt. Ich habe dann, um diese Geschichte zu Ende zu bringen, im Namen von Jesus der Frau geboten und den Teufel. Der Teufel hat dann das Feld geräumt, er war dann weg und sie war frei, konnte dann auch zu Jesus beten. Ich glaube nicht an den Teufel. Das hat Karl Barth mal gesagt, ein gewaltiges Wort. Ich glaube nicht an den Teufel. Ich glaube an Jesus Christus, dem gehört mein Herz, dem vertraue ich. das heißt ja Glauben. Ich vertraue mich jemandem an und ich vertraue mich Jesus Christus an. Und Gott sei gedankt, dass er so gnädig und so gut ist zu mir, dass er mich in seine Arme nimmt und dass er mich schützt. Ich weiß, dass es den Teufel gibt. Ich rechne mit ihm. Aber das ist kein Glaube. Wir haben keinen Dualismus, kein Unentschieden zwischen Gut und Böse, sondern wir Christen haben einen Herrn, der gesiegt hat. Und auch wenn wir über Okkultismus sprechen, auch wenn wir okkulte Phänomene behandeln, dann gilt für uns, was der Apostel Paulus gesagt hat, Galater 3, Vers 1, wir sollen den Leuten Jesus vor Augen malen. Ich bin ganz schlechter Zeichner und Maler und alles, aber Jesus vor Augen malen, das tue ich mit Worten. Und das tue ich gerne und das ist das Schönste, was es gibt auf der ganzen Erde. Jesus vor Augen malen. Jesus ist der Sieger. Es gibt einen Teufel, es gibt eine Hölle und es gibt das Gericht. Und wehe der Kirche, die das verschweigt. Und ich denke, es ist absolut notwendig, dass wir den Menschen Informationen liefern. Woher denn sollen die Leute das wissen? Ich bin einmal mit meiner Frau auf einer Esoterikausstellung gewesen. Es hat mir den Atem verschlagen, was da alles geglaubt wird. Da lief einer rum, der hatte eine Drahtpyramide auf dem Kopf. Gegen oder für die kosmischen Strahlungen. Ich bin da nicht ganz genau durchgestiegen. Es sah jedenfalls lustig aus, muss ich sagen. Ja, im Zeitalter der Esoterik, da müssen wir wieder auch sagen, dass kosmische Kräfte nicht nur gut sind, sondern dass sie auch negativ sind. Und dass auch kosmische Kräfte knechten und besessen machen können. Wir müssen auch mit einfließen lassen, was heute untergegangen ist, nämlich, dass Drogen eine Tür zum Reich der Finsternis sein können. Genauso wie manche asiatischen Meditationswege und esoterische Experimente. Ich habe irgendwo mal gepredigt über Wunder und sagte dann auch etwas über Wunder, die aus dunkler Quelle kommen, aus okkulter Quelle, und fand dann nachher im Kollektenkorb einen Zettel, auf dem stand: Ich habe mich besprechen lassen, meine Familie hat sich besprechen lassen, seit Generationen haben wir uns besprechen lassen. Was ist denn darin eigentlich so schlimm? Gott sei Dank hatte ich dann noch einen Abend, ich war eine ganze Woche da und konnte dann sagen, dass der Teufel keine Krankheit wirklich heilt, sondern dass er das nur verlagert. Ich hatte irgendwann eine Gürtelrose, tat scheußlich weh, ging dann trotzdem zu meinem Stammtisch hin, den haben wir immer noch in Bremen, nächstes Jahr feiern wir 50 Jahre Abitur und haben immer noch unseren Stammtisch, treffen uns einmal im Vierteljahr. Und erzählte das dann dort, dass ich eine Gürtelrose hätte und alle Leute, die da saßen, acht Mann saßen da, alles Doktore, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter, alles hochintelligente Menschen, sagten auf einen Schlag wie im Chor, du musst zum Besprechen gehen. Ich war der Einzige, der dagegen gehalten hat und ich war der Betroffene. Die haben dann gesagt, ich weiß überhaupt nicht, woher dieses Besprechen kommt, ich kenne die Quelle doch gar nicht. Ich lasse lieber für mich beten, da kenne ich die Quelle, das ist hell und da ist Gott gegenwärtig und da will er helfen. Gott sei Dank, dass er es tut. Dann haben sie mich etwas sprachlos angeguckt, dass ich auf dieses Wundermittel verzichtete. Aber noch einmal, der Teufel heilt nie. Ich kann zum Besprechen gehen und die Gürtelrose ist weg. Aber er verlagert nur die Krankheit. Dann habe ich es anschließend an der Seele und wundere mich dann, dass ich so schlecht beten kann, dass es im Glauben so schwierig wird und dass es alles nicht mehr so richtig hinhaut. Also diese Faszination des Bösen, und ich rechne das Besprechen dazu, wirkt sich schädlich aus. Da nimmt jeder Schaden dran, der das tut. Deshalb ist das für mich die Frage, warum setzen wir als Kirche nicht die Faszination des Guten dagegen, die Faszination durch Jesus? Und wenn wir den Leuten sagen, sie sollen nicht zum Besprechen gehen, dann sollten wir ihnen doch anbieten, dass wir für sie beten. Das habe ich bei meinem Stammtisch auch gesagt. Nee, ich nehme nur das, wo ich sicher weiß. Ich lasse für mich beten. Und das steht den Christen gut ins Gesicht geschrieben, dass wir Jakobus 5 auf unserer Seite haben, Matthäus 16, da steht das ausdrücklich, wir sollen für die Kranken beten. Soll man die Ältesten rufen, die Hände auflegen und sie salben, wir sollen für sie beten. Und ich habe es hunderte von Malen gemacht und ich habe so oft erlebt, dass Leute gesund wurden, auch in ganz, ganz aussichtslosen Situationen, auf einen Schlag auch körperlich gesund wurden. Und ich Ich kann das nur dringend sagen, setzt gegen die Faszination des Bösen die Faszination des Guten. Das passt zu unserem Predigttext heute. Überwindet das Böse mit Gutem, mit dem einen, der gut ist. Und das ist Jesus Christus. Und er hilft und er rettet und er macht heil. Ja, noch einmal Halloween. Für manche ist es vielleicht nur ein gruseliges Kostümfest, aber es steckt da wesentlich mehr dahinter. Da ist das Böse und da ist der Böse. Und nun noch ein Wort, wenn wir davon reden, von der Faszination des Bösen. Wenn ihr damit zusammenkommt, auch mit solchen Leuten, oder wenn du von selbst betroffen bist, wir müssen behutsam, das ist ein wichtiges Wort jetzt, behutsam mit den Leuten umgehen. Und wer anderen Leuten etwas sagen will, der muss sich auch Gedanken machen, wie er das tut und was seine Rede auslösen kann und anrichten kann. Denk nur mal an die Predigten über Gesetz und Evangelium. Tja, da reagieren zuallererst die, die sowieso Skrupel haben oder neurotisch sind. Leute, die sich in ihrer freizügigen Lebensart ganz wohlfühlen und nicht davon lassen wollen, die lassen sich auch von einer feurigen Predigt nicht aushebeln. Und deshalb muss man an solchen Stellen behutsam sein. Wem sagt man eigentlich was und wie? Und wenn wir okkulte Phänomene ansprechen, dann müssen wir darauf Rücksicht nehmen, dass wir Menschen mit seelischen Problemen möglicherweise sehr nahe treten. Manche können das vielleicht gar nicht mehr auseinanderhalten, ob sie nun krank sind oder ob sie okkult belastet sind. Und die meisten, vielleicht mache ich mich jetzt gerade bei dem einen oder anderen etwas unbeliebt, aber die meisten psychischen Probleme und Krankheiten haben keine okkulte Ursache. Umgekehrt rum ist es auch richtig, dass viele okkulte Belastungen Depressionen auslösen, auch Zwangshandlungen, fixe Ideen, Gebetshemmung oder Ablehnung. Aber wir können doch die ganze Welt nicht nur durch die Okkultismusbrille betrachten. Viele Krankheiten, Neurosen, Psychosen haben ganz normale Ursachen. Umgekehrt rum gilt, okkulte Betätigung führt in vielen Fällen zu Schizophrenie, Depressionen, Selbstmordgedanken, Alkoholismus, Jähzorn, überzogene Triebhaftigkeit. Aber für jedes einzelne dieser Krankheitsbilder oder Symptome sind zunächst auch mal andere natürliche Ursachen denkbar. Und da ist die Verstimmung, unter der man da gerade leidet, oft nicht okkulter Natur, sondern einfach ein mangelhaft arbeitender Darm. Also, geht behutsam mit den Menschen um und prüft genau. Und wenn ihr das alleine nicht könnt, dann holt euch Leute, die das können. Mein letzter Punkt heißt Befreiung. Die Predigt des Evangeliums handelt von Tatsachen. Tatsache ist, dass diese Welt ein Kampfplatz der unsichtbaren Welt ist. Jesus ist angetreten, den Gefangenen zu predigen, dass sie los sein sollen. Lukas 4, Vers 18. Natürlich gefällt dem Teufel diese Gefangenenbefreiung nicht. Natürlich gefällt es ihm auch nicht, dass der Sohn Gottes gekommen ist, 1. Johannes 3, Vers 8, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Tatsache ist, dass Jesus das heute noch tut und dass wir nicht nur von irgendwelchen Geschichten von Anno Tobak reden. Es ist Tatsache, dass Jesus heute noch die Menschen freikauft aus der Macht des Bösen. Da steht im Griechischen das Wort erlöst. Und erlöst bedeutet eigentlich Sklavenfreikauf. Das müsst ihr euch vorstellen wie auf dem antiken Sklavenmarkt. Da werden Menschen angeboten. Man kann sie kaufen, mitnehmen. Sie sind dann das Eigentum dessen, der dafür bezahlt hat. Und dann kommt Jesus und kauft uns frei. Mit der einen Währung, die im Himmel und auf der Erde nur zählt. Nämlich mit seinem eigenen Blut. Sklavenfreikauf. Wir waren Sklaven der Sünde und jetzt sind wir frei durch Jesus Christus. Das dürfen wir bezeugen. Und das tut so unendlich gut und macht so herrlich frei. Da können wir wieder mit aufrechtem Kopf gehen. Ich erinnere mich noch bestens an einen Abend, an dem Rose Warmer in meiner alten Gemeinde war und sie aus ihrem Leben erzählte. Sie war lange Zeit ein spiritistisches Medium gewesen, bis sie, die Jüdin, zum Glauben an Jesus kam. Das war ein harter Kampf. Ein schlimmer Kampf auf Leben und Tod. Und nun war sie Christin. Und nun war sie kein Medium mehr. Und nun kamen die Deutschen in Budapest und holten die Juden alle ab. Sie hatte arische Papiere, war Jüdin, aber hatte arische Papiere. Sie hätte nicht mitgehen müssen. Aber dann ist sie um ihre Glaubensgeschwister mitgegangen ins KZ, um für die zur Seite zu stehen und ihnen Jesus zu bezeugen. Sie hat die Todesmärsche mitgemacht, sie hat überlebt. Eine wunderbare Frau, die so herrlich von der Gnade Gottes erzählen konnte. Und nach diesem einen Abend, als wir beiden noch zusammensaßen, meine Frau war auch mit dabei, da sagte sie dann nochmal und nahm mir das Versprechen ab, das immer weiter so zu predigen, wie ich es gerade tue, dass der Teufel immer lügt. Immer. Sie sagt es wörtlich, der Teufel lügt immer. Glaubt ihm nie. Und wenn dann bei einer spiritistischen Sitzung irgendwelche angeblich Gestorbene wieder auftauchen, dann wisst, das ist nichts als ein großer Betrug des Teufels. Das ist der Gestaltwandel des Bösen. Das sind Dämonen in Verkleidung. Und dann merkt euch bitte dieses Wort Gestaltwandlung. Der Teufel kommt auf vielerlei Art und Weise. Das ist ihm völlig wurscht, auf welche. Hauptsache, er kriegt dich und mich an seine Kandare. Hauptsache. Der kann auch ganz entgegengesetzte Meinungen haben. Es ist ihm sowas von egal. Hauptsache, er kriegt uns. Der Gestaltwandel des Bösen. Das ist mit das Schlüsselwort für das ganze Rätsel des bösen Dämonen in Verkleidung. Ich komme zum Schluss. Ich zitiere Peter Hane. Ist den meisten von uns ja gut bekannt. Und er sagt, ich bin kein Spielverderber, aber der dunkle Hintergrund der lichten Kürbisköpfe ist viel zu ernst, als dass ich darüber lachen könnte. Halloween ist nicht nur eine Mode unserer Eventgesellschaft, sondern Geschäftemacherei zwischen Sommerangeboten und Weihnachtsspaß. Weil ich ein Freund von Spaß und Lebensfreude bin, halte ich nichts von der Lust am okkulten Gruseln. Wir sollten lieber das Lob Gottes feiern, als alte Geisterriten auszugraben. Soweit Peter Hane. Den Kampf gegen die Finsternis gewinnen nicht wir Christen, sondern Jesus. Die Hölle fürchtet nicht uns, da würde sie sich eher kaputt lachen, sondern sie fürchtet unseren Herrn. Jesus ist der Name, vor dem die Hölle zittert. Und wenn wir in unserem Namen auftreten, da sind wir schon verloren. Und dieser Realismus tut gut. Er entkrampft nämlich total. Wir brauchen nichts zu geben, was wir nicht haben. Wir brauchen nichts zu machen, was wir nicht leisten können. Aber in dem Namen von Jesus können wir der Hölle den Krieg erklären und wissen, dass wir auf der Siegerseite stehen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer euch hört, der hört mich. Lukas 10, Vers 16. Und in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Markus 16, Vers 17. Und Jesus hat uns diese Vollmacht nicht gegeben, damit wir darüber theoretisieren, sondern damit wir sie gebrauchen. Jesus will, dass wir kämpfen. Einen geistlichen Kampf. Und in diesem Kampf entdecken wir, dass wir total von Jesus abhängig sind. Von ihm abhängig. Und das ist gut so. Und wir leben nach wie vor, dass unser Herr machtvoll wirkt. Einen letzten Satz. Blumhardt hat gesagt, wir haben lange genug gesehen, was der Teufel kann. Jetzt wollen wir einmal sehen, was Jesus kann. Amen.